In dieser Episode habe ich ein ganz besonderes Interview geführt, quasi mit Besuch aus der Zukunft. Herrn Dr. Helmut Hildebrand, Vorstandsvorsitzender der Optimedis AG, befrage ich im Detail, wie die Pilotprojekte für ein neues, auf Prävention ausgerichtetes und kostengünstigeres Gesundheitssystem ohne Fehlanreize funktionieren und wie die nächsten Schritte aussehen, dies auf ganz Deutschland auszuweiten. Eine Kanzlerkandidatin hat dieses Konzept ja schon mal sich auf die Fahnen geschrieben. So oder so, daran geht letztlich kein Weg vorbei. Es ist ja, wie gesagt, die Zukunft. Herzlich willkommen bei Geheilt statt Behandelt, dem Podcast zum gleichnamigen Buch, das am 20. Mai im Plassen Verlag erscheinen wird und schon jetzt unter anderem bei Amazon gelistet ist. Und die heutige Episode wird gesponsert von Taledo Medical. Taledo Medical ist die kostenfreie Plattform des EU-finanzierten Startups Taledo zur diskreten Karriereplanung exklusiv für Ärztinnen und Ärzte. Mithilfe künstlicher Intelligenz wird das Matching von Kandidat und Vakanz automatisiert und wertvolle Zeit im Bewerbungsprozess gewonnen. Erfahren Sie mehr unter www.taledo-medical.de. Ja, und dieses Interview schließt inhaltlich ja an den vorherigen Podcast an, ist wie gesagt mit Dr. Helmut Hildebrand geführt und beginnen wir doch mit einem Einspieler aus der Rede der Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock.
Liebe Annalena, bitte, die Bühne gehört dir.
Ich möchte ein Angebot machen für die gesamte Gesellschaft als Einladung, unser vielfältiges, starkes, reiches Land in eine gute Zukunft zu führen. Dafür sind, so ehrlich müssen wir sein, Veränderungen nötig. Und wir können diese Veränderungen. Wir müssen sie aber auch machen. Wir müssen sie machen für ein gerechtes Land. Ein Land, in dem Pflegekräfte wirklich Zeit und vor allen Dingen Ressourcen haben, sich um die Menschen zu kümmern. Ein Land, in dem der Staat digital funktioniert und seinen Bürgerinnen und Bürgern dient. Für all das braucht es jetzt Mut, Dinge wirklich anders zu machen. Zukunft ist nichts, was einfach so passiert. Wir haben es in der Hand. Was alles nicht geht, das haben wir jetzt in den letzten Jahren genug gehört. Aber es zählt jetzt, was alles geht, was alles möglich ist. An so vielen Orten in unserem Land gibt es so viele Beispiele, wo das Neue schon Realität ist. Die Gesundheitsregion, gerade auch in ländlichen Regionen, wo Pflegekräfte, wo Ärztinnen und Ärzte, wo Therapeuten zusammenarbeiten, um in der Fläche alle gut zu versorgen. Es geht. Aber all das funktioniert nur, weil Ausnahmen von festgefahrenen alten Regeln geschaffen wurden. In diesem Ausnahmemodus allein kommen wir aber nicht weiter. Es gilt jetzt, neue Regeln zu schaffen. Und zwar so, dass das Fortschrittliche, dass das Beste nicht die Ausnahme ist, sondern der zukünftige Standard.
Ja, und damit lassen Sie uns einsteigen in das Interview. Viel Spaß!
Ich hatte 2000 die damalige grüne Gesundheitsministerin schon beraten und hatte damals diesen Paragraphen 140 ins Sozialgesetzbuch mit reingebracht, der damit die Möglichkeit geschaffen hatte für solche Verträge. Aber es dauert ja ewig in Deutschland. Das ist alles so lahm. 84 habe ich mir das angeschaut in den USA und bin zurückgekommen, inspiriert und motiviert, damit was zu machen. Bin dann erstmal voll auf die Nase geflogen. Dann 92, 93 habe ich es wieder angepackt, weil da war so eine Diskussion von der Betriebskrankenkasse ausgegangen, vom Land, vom Bundesverband ausgegangen nach dem Motto, Mensch, die Ärzte, die Niedergelassenen, Eigentlich bestimmen Sie mit Ihrer Entscheidung, was beim Patienten passiert, 80% der weiteren Kosten im Gesundheitswesen. Wenn wir jetzt ein Bündnis mit der Ärzteschaft machen würden, dann könnte man das eigentlich alles besser organisieren. Das blieb alles noch sehr dumm damals. Dann 1999, als Andrea Fischer das Gesundheitsministerium übernommen hat, die Möglichkeit, einen in Anführungsstrichen Freiheitsparagraphen ins Sozialgesetzbuch reinzusetzen, der abweichend von dem vorher verbindlichen, gemeinsamen und einheitlichen Verhandeln erlaubte, dass jetzt nicht nur Krankenkassen mit KV, sondern Krankenkassen auch mit Gruppierungen von Leistungserbringern Verträge machen können. Und das ist ja das, was wir in den USA halt sehen, wobei die amerikanischen Sachen halt unter ganz bestimmten Problembedingungen stehen, dass ja die großen Arbeitgeber ihre Verträge mit Krankenkassen immer ausschreiben für die nächsten 1-2 Jahre. Das heißt also, eine Krankenkasse wiederum umgekehrt gar kein Interesse hat, in die Versicherten wirklich zu investieren, weil sie ja Gefahr laufen, dann nach 2 Jahren wieder rauszufliegen aus dem Vertrag. Und dann springen alle Mitarbeiter dieses Großunternehmens dann um zu einer anderen Krankenkasse. Das heißt, dann hätte eine Krankenkasse investiert, aber nicht den Nutzen. Und damit ist Managed Care in den USA immer so ein bisschen eine heiße Kartoffel gewesen, die in der Gefahr stand, dass man kurzfristige Einsparungen versucht hat hinzukriegen, aber nicht an der wirklichen Gesundheit der Population zu arbeiten. Und das ist das, was wir versucht haben, anders zu machen und anders zu übersetzen nach Deutschland. Weil Krankenkassen haben ja auch nur ein begrenztes Interesse an wirklich effektiver Prävention. Das ist das Traurige bei uns. In der Art, wie ihre Finanzen reguliert werden, müssen sie darauf sich ausrichten, dass sie möglichst wenig ausgeben pro Jahr. Weil sonst müssten sie im nächsten Jahr die Beitragssätze erhöhen. Wenn sie das aber machen, verlieren sie gerade die Versicherten so im Alter so zwischen 20 und 40. Ne? Die springen dann ab zu billigeren Krankenkassen, die keine Leistungen in Anspruch nehmen. Und die, die Leistungen in Anspruch nehmen, die bleiben bei ihnen. Das heißt, ihre Gefahr ist groß, dass ihr Ergebnis unterm Strich nachher schlechter wird. Das führt dann dazu, dass sie doch relativ bescheiden auf den Lebenszyklus von Patienten gucken mit langfristiger Perspektive und eher auf kurzfristig. Das heißt dann, wie kann ich Heilmittel kürzen oder wie kann ich Heilmittel durch günstigen Einkauf günstiger kriegen oder Hilfsmittel oder ne, wie kann ich überall die Schräubchen so drehen oder vielleicht mit digitalen Lösungen so jetzt inzwischen mich arrangieren, dass ich ein bisschen weniger Ausgaben habe als die Konkurrenz. Das ist immer der entscheidende Unterschied.
Plus auch so ein bisschen Marketing, ne? Also zum Beispiel, dass einige Krankenkassen Homöopathika erstatten, könnte ich mir zumindest vorstellen, hat Marketinggründe. Weil Homöopathika werden von eher Gebildeten genommen. Gebildete bedeuten niedrigere Risiken in der Regel. Also kann man sich auf diese Weise durch eigentlich das Erstatten von was Unsinnigen ein weniger krankheitsgefährdetes Klientel sichern.
Ja, es ist ja schon merkwürdig, dass man diejenigen, die Homöopathika nehmen, als gebildet.
Ja, bis auf den Punkt dann gebildet. Ja, oder auch die Präventionsmaßnahmen, die jetzt so gefördert werden, wie Fitnessstudio und so weiter. Das ist ja alles nicht schlecht, aber ich glaube, das ist im Moment eigentlich noch eher unter Marketing zu sehen, weil es ja nicht so richtig nachhaltig ist. Ne?
Ja gut, und deshalb hat ja dann die Regierung nach vielen Anläufen ein über die einzelne Krankenkasse hinausreichendes Momentum von Präventionsförderung arrangiert. Das war ja dann die Lösung mit dem Präventionsgesetz, dass die Krankenkassen einen bestimmten Teil ausgeben müssen und wenn nicht, geht das Geld, was sie nicht ausgegeben haben, in den zentralen Topf wieder rein. Das heißt, jetzt haben sie ein Interesse, alles Geld auszugeben und einiges läuft ja auch wirklich auch ganz sinnvoll in primäre Prävention auf der Populationsebene, aber viel ist halt nach wie vor eher versteckte Marketing.
Ja. Ihr Projekt ist ja wirklich total spannend und für Deutschland ja fast schon heroisch innovativ. Wie ist das denn zustande gekommen? Das muss ja von 84 ab ein extrem langer Weg gewesen sein.
Ja, das de facto war es dann nach der Freigabe im Gesetz, also zum 01.01.2000. Ich war da in der Zeit Geschäftsführer eines Krankenhauses, eines kommunalen Krankenhauses. Zusätzlich, ich hatte eine Beratungsgesellschaft und aber habe auch diese Geschäftsführung im Managementauftrag gehabt. Und habe ich dann natürlich versucht, für dieses Krankenhaus, für die Gesamtregion einen solchen Vertrag zu entwickeln. Hatte damals mit dem Verband der Angestelltenersatzkrankenkassen, so hießen die damals noch, verhandelt. Habe dann auch mit der AOK Niedersachsen verhandelt. Das war für das Krankenhaus Elbe-Jezel-Klinik in Dannenberg. Und da war klar, dieses Krankenhaus ist ein eher kleines Krankenhaus. Es hat sozusagen große Partner in der Nachbarschaft mit Lüneburg. Ich muss eigentlich dieses Krankenhaus in der Vorbereitung auf die Ambulantisierungsmöglichkeiten und die Mindestmengen-Diskussion weiter herunterfahren, um gleichzeitig für die schweren Fälle die Patienten eigentlich eher nach Lüneburg schicken. Aber ich bin ja im Auftrag des Landkreises dort unterwegs, also ich muss das auch wirtschaftlich machen. Und deshalb war dann die naheliegende Überlegung zu sagen, gut, wenn wir ein Regionalbudget hätten für die Gesamtregion, alle Ausgaben, die heute erfolgen für diese Bevölkerung, halten wir fest und entwickeln das weiter mit einem gewissen Prozentsatz, wie sonst wie die Kosten in Deutschland sich entwickeln, dann müsste ich doch eigentlich diesen Transformationsprozess organisieren können. Die stationäre Leistung versuchen, da runterzufahren, wo ich die ambulante verbessern kann gleichzeitig. Ja. Das war ein schöner Gedanke, aber damals noch nicht von Erfolg gekrönt. Dann in verschiedenen anderen Regionen ebenfalls diskutiert, mit Krankenhäusern, mit anderen Partnern, mit niedergelassenen Partnern. Und im Kinzigtal war es dann so, dass wir zur gleichen Zeit, also drei Partner sind die Bedingungen. Der erste Partner, es muss eine genügend große Krankenkasse sein, damit die auch in den Praxen Bedeutung hat. Das zweite, es müssen Ärzte mit dabei sein, die da mitmachen wollen. Und das dritte, wir müssen unser gesundheitswissenschaftliches Know-how gut zusammenbringen können, die internationalen Erfahrungen, wo man Versorgung verbessern kann, mit einbringen und das Ganze aufbauen.
Müssen die Krankenhäuser eigentlich bei sowas zwangsläufig mitmachen oder ist das eher optional?
Inzwischen würde ich sagen, dass alles optional ist. Also es ist alles begünstigend. Es ist begünstigend, wenn Krankenhäuser dabei sind oder ein Krankenhaus in der Region, wenn Niedergelassene dabei sind, wenn die Pflegeheime dabei sind, wenn die Physiotherapeuten dabei sind und so weiter. Aber man braucht nicht einen Zwang dafür zu etablieren.
Keiner ist essentiell.
Eigentlich nicht. Essentiell sind die Patienten. Essentiell ist der Kontakt zu den Bürgern in der Region. Aber begünstigend ist es natürlich. Also im Dannenberg, da war das halt der Gedanke mit dem Krankenhaus. Und da hatten die Niedergelassenen mir damals gesagt, ja, Krankenhaus, geh du ruhig voran, Hildebrand. Aber wir haben keine Lust da jetzt uns sozusagen ein Ärztenetz zu gründen, was ich denen vorgeschlagen hatte und so weiter. Dann im Kinzigtal, da im Schwarzwald, hatte ich halt schon ein Ärztenetz, was vorhanden war. Insofern war das gut. Und das kommunale Krankenhaus ist dann Leistungspartner geworden. Auch das damals noch existierende katholische Krankenhaus ist dann Leistungspartner geworden. Also man kann unterscheiden zwischen Gesellschaftern einer Struktur oder Partnern, mit denen man dann Qualitätsverträge macht.
Also es wird gegründet zwischen der Krankenkasse und den Patienten nochmal eine Organisation dazwischen in dieser Region, die dann die Gesundheitsversorgung organisiert. Die bekommt praktisch pro Versicherten, der jetzt da drin ist, ein Kopfgeld, so wird es ja genannt.
Nein, das ist jetzt der Unterschied. In den USA ist das übrigens auch nicht ganz so, aber die Ärzte bekommen ein Kopfgeld für ihre Leistung. Der Internist bekommt $8,27 pro Versicherten, der zu dieser Krankenkasse dazugehört und macht dann alle Behandlungen, die für diese Versicherten da erforderlich sind. In Deutschland fand ich das eher schwierig. Ich finde, das berührt auch ethische Fragestellungen. Wenn ein Arzt in Anführungsstriche ein wirtschaftlicher Verbündeter der Krankenkasse wird, entsteht ja durchaus die Gefahr, dass beide sich darauf einigen, dass der Versicherte möglichst wenig behandelt wird.
Ja, das habe ich auch gelesen, aber auf der anderen Seite wird ja auch nach gewissen Jahren das Outcome gemessen. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, chronisch in die Patienten zu wenig investieren würde, würde das ja irgendwann schlechter werden. Und es werden ja auch Qualitätsfragebogen der Versicherten erhoben. Und die werden ja auch irgendwann sagen, also hier wird ja praktisch nichts mehr gemacht. Ich kriege keine Termine, hier werden keine Behandlungen gemacht.
Genau, das ist aber jetzt, wir reden jetzt nur über die USA. Ne? Also in den USA ist das so. Und da gibt es dann auch diese sogenannten HEDIS-Qualitätsindikatoren und die Krankenkassen müssen sich unter ein bestimmtes Monitoring stellen dafür und die werden dann auch verglichen und so. Und die Arbeitgeber haben natürlich auch ein Interesse daran, dass ihre Leute gesund sind und nicht, dass die durch Mangelbehandlung krank gemacht werden. Mhm. Aber für die deutsche Übertragung fand ich es naheliegender, die Vergütungsbedingungen so zu lassen wie bisher. Und, ja, vielleicht ist das jetzt sehr optimistisch, aber trotzdem, zu sagen, wenn ich das schaffe, eine bessere Versorgung zu etablieren, die erfolgreicher in Richtung Prävention und Selbstmanagement geht und die Schnittstellen, die heute so ein bisschen im Dschungel liegen, besser organisiert, dann müsste es doch eigentlich mit dem Teufel zugehen, wenn ich es nicht schaffen würde, den Lebenszyklus von Erkrankungen besser zu organisieren als heute. Und im eigenen Umfeld, in der Familie, überall erlebt man ja, was alles daneben geht in der heutigen Versorgung. Ne? Ich meine, nicht, dass wir ein schlechtes Versorgungssystem haben, aber es gibt so viele Stellen, wo es besser sein könnte, als es jetzt ist.
Ja, vor allem Prävention.
Ja, aber auch in der Versorgung selber. Ich meine, Leute einer bestimmten sozialen Schicht, die kommen schon immer durch, ja. Aber das schaffen nicht alle.
Ja, ja, ist klar.
Und
niedriger Bildungsstand verkürzt die Lebenserwartung um 8 Jahre.
Es ist grausam, ja.
Ja.
Und aber auch bei höherem Bildungsstand, wenn man sich ein bisschen umfragt mit den Nachbarn oder den Leuten, dann hört man überall irgendwo schlecht gelaufene Ablaufprozesse.
Ja, ja.
Und das meinte ich jetzt. Wenn man das schafft, die um 10 oder 20% zu verbessern, man schafft nie 100%. Davon muss man sich befreien von dem Gedanken. Aber um 10, 20% zu verbessern, müsste das doch eigentlich auch bei den Kosten, die bei den Krankenkassen ankommen, irgendwann sich niederschlagen.
Ja.
Und das ist der Gedanke. Bessere Gesundheit müsste eigentlich niedrigere Kosten produzieren. Mhm. Und unser ganzes System denkt aber anders herum. Mhm. Nach dem Motto, ja, dieses neuere Gerät ist teurer, also muss das doch teurer sein. Aber wenn das neuere Gerät und das neuere Arzneimittel de facto eine Verbesserung für den Patienten darstellt, dann würden doch damit, in der Versicherungswirtschaft würde man sagen, Schadenkosten. Ja. Ne? Krankenkassenkosten sind eigentlich Schadenkosten, die sich verringern. Und das ist so der Hintergrund. Und da unser System eigentlich ja nicht schlecht ist mit dem Ausgleichssystem der Krankenkassen, ist es auch so, auch wenn die Leute länger leben, ist das nicht schädlich für die Krankenkasse. Sondern für die Krankenkasse, die bekommt ja dann diesen Altersgrundbetrag für diesen Versicherten weiterhin. Also auch der 91-Jährige bringt der Krankenkasse Geld. Und die Frage ist, bleibt der gesund oder relativ gesund? Oder hat er 5 chronische Krankheiten nebeneinander und halt viele Leiden?
Das Ziel ist ja auch in der Regel nicht unbedingt sehr viel älter zu werden, sondern gesundes Altern. Also ja. Es gibt ja 2 Arten, wie man das rechnen kann. Man kann die Lebenserwartung errechnen. Man kann aber auch rechnen, wie viel gesunde Lebensjahre hatte jemand. Und das ist ja, wo es bei uns im Moment stagniert. Also die Anzahl der gesunden Lebensjahre nimmt nicht unbedingt zu. Die Lebensjahre schon. Aber wir müssen halt sehr, sehr viel investieren, weil eben diese letzten Lebensjahre durch ja, sehr viel medizinische Maßnahmen halt charakterisiert sind.
Ja, und im Schnitt pro Jahr sind es ungefähr 5% der Versicherten einer Krankenkasse, die fast 80% aller Leistungen benötigen. Also insofern, wenn wir es schaffen und das erleben wir halt im Kinzigtal, dass wir tatsächlich ein Stück dieser Krankheitsprogression abmildern können, dann haben wir halt wirtschaftlichen Erfolg für die Krankenkasse und das ist gut für die Versicherten. Es gab mal den Alice Huber, den ehemaligen Ärztekammerpräsident von Berlin, der hatte mal so ein Buch irgendwie gemacht mit Monetik gegen Ethik. Also sozusagen die Herausforderungen der Ärzteschaft immer stehen würde. Und hier würde ich sagen, hier kommt halt Monetik und Ethik mit zusammen. Also sozusagen man kann verdienen, aber an der Produktion von Gesundheit. Und das ist nicht gegen die Patienten, sondern für die Patienten. Es ist nicht gegen die Gesellschaft, sondern für die Gesellschaft. Und es ist nicht gegen den Leistungserbringer, sondern für den Leistungserbringer, weil er auch einen anderen Sinn in seiner Arbeit sieht. Das ist ja, glaube ich, das, was im Moment auch so viele ärgert im Gesundheitswesen, dass sie eigentlich den Sinn von dieser Art von Vergütung, wie sie heute sind, von diesem DRG-System in den Krankenhäusern, überhaupt nicht mehr nachvollziehen können und als gegen eigentlich sich selber und gegen die Patienten gerichtet sehen.
Genau. Ja. Also ich kenne keinen niedergelassenen, keinen Krankenhausarzt, der denkt, dass dieses System im Moment optimal funktioniert und ideal ist. Ich würde noch mal das Kinzigtal, wenn man jetzt hinfahren könnte, würde ich gerne mal hinfahren, weil das so spannend ist. Jetzt verstehen, wie das jetzt im Praktischen läuft. Also jetzt sagen wir mal aus der Sicht des Patienten, wird er dann Mitglied in irgendeiner Organisation oder spürt er gar nichts davon, dass er jetzt Teil von einem Kinzigtal-Projekt ist? Oder muss er definitiv sagen, nein, ich möchte da gern mitmachen?
Ja, ihm wird das angeboten, mitzumachen. Das wird ihm angeboten, über die Webseite von der Firma Gesundes Kinzigtal oder genauso jetzt von Gesundes Warmeister-Kreis oder Schwalm-Eder-Kreis. Es wird ihm angeboten über die Niedergelassenen, die mitmachen und über alle anderen Leistungspartner, die mitmachen. Und da gibt es aber Unterschied im Kinzigtal, weil wir das halt mit dem Ärztenetz zusammen gemacht haben, war das sehr arztzentriert, das ganze Modell. Also wir haben es vorwiegend über die Arztpraxen organisiert und erst im Zuge der Zeit uns erweitert und den direkten Kontakt auch zu den Patienten gesucht. In den anderen Regionen, in den neueren Regionen, hier in Billstedt-Horn in Hamburg, als wir das aufgebaut haben, jetzt ist es selbstständig, jetzt geht es alleine weiter, aber als wir es aufgebaut haben, hatten wir, weil dort halt sehr viel ärmere Bevölkerung sich konzentriert, das mit einem Gesundheitskiosk verbunden, einer kleinen Anlaufstelle, wo die Leute in ihrer Muttersprache die Interpretationen sich abholen konnten von dem, was die Ärzte mit ihnen eigentlich besprochen hatten. Und die Anschlussanwendung nach dem Motto, du trinkst 5 Flaschen Coca-Cola, weil du denkst, das würde sozusagen dir helfen, abzunehmen, weil du da nichts Festes zu dir nimmst. Es gab wirklich so eine Patientin, die hat es ihren Kindern leider auch gegeben. Das ist aber nicht die richtige Sache. Aber dass der Arzt das erläutert in einer Sprache, die ihm fremd ist, das funktioniert nicht so einfach. Und außerdem sind in den ärmeren Stadtteilen die Arztpraxen meistens völlig überlaufen, weil die Ärzte dann halt auch ein bisschen dem Geld folgen und sich eher in den reicheren Stadtteilen niederlassen. Und die, die in den ärmeren Stadtteilen sind, die haben dann halt eine volle Bude. Also morgens um 7 stehen 30 vor der Tür und das geht abends bis um kurz vor 8. Und dann kannst du nicht groß was erläutern und erzählen. So, da haben wir denen so eine Ausweichmöglichkeit gegeben, dass sie über den Kiosk dann die Patienten beraten können. Und in den neuen Regionen gehen wir von vornherein sehr direkt an die Patienten heran, an die Bürger. Und zwar über alle Kontaktflächen, die irgendwo in dem Landkreis existieren. Das können die Apotheken sein, das können die Physiotherapeuten sein, die Pflegedienste, die Pflegeheime, die Hebammen, die Logopäden, also alles quer drüber und natürlich die Niedergelassenen, ganz klar, das Krankenhaus. Und wir bilden in den einzelnen Einrichtungen Leute mit so einer mittleren Qualifikation aus als Gesundheitslotsen, die also an der Stelle, wo der Patient vielleicht schon die Risikofaktoren zeigt oder sagen wir Unsicherheiten selber auch artikuliert, die dann da schon eingreifen können und den Patienten unterstützen können und Patienten auch einschreiben können in unserem Modell und dann mit ihm oder ihr dann zusammen halt die ersten Interventionen planen. Ob das nun die Mitgliedschaft und das Engagement in einem Sportverein ist oder im Tanzverein oder in einer Gesangsgruppe oder ob das eher die Suche ist nach Unterstützung in so einer Pflegesituation für die Eltern, was sie selber dann schon krank macht, oder Problem, was in der Familie entstanden ist mit den Kindern, die nur noch am PC rumeiern und so weiter. Also was auch immer das Problem ist, der Versuch, eine unterstützende, das Selbstmanagement stärkende Lösung zu suchen. Also nicht für sie das zu übernehmen, sondern den Leuten die Selbsthilfe sozusagen zu ermöglichen.
Und wo sitzen diese Lotsen jetzt räumlich?
Das ist dann die PTA in der Glückauf-Apotheke in Sontra. Das ist dann der Physiotherapeut in der Physiotherapiepraxis Falkenberg in Da und Da. Also okay. Das ist verteilt, wir haben, glaube ich, im Moment 44 Lotsen verteilt über den gesamten Landkreis Werra-Meißner. Und an diesem Freitag, Samstag, sind jetzt gerade 3 Medizinstudierende aus Göttingen dazu noch ausgebildet worden. Die Fachschaft Medizin hat Interesse gehabt, zu sagen, Mensch, wir würden das eigentlich gerne mitmachen. Und jetzt kommen die ersten Medizinstudierenden dazu, die sagen, Mensch, das wollen wir auch. Die würden es dann aber telefonisch machen, weil die wollen ja auch studieren nebenbei.
Ja, das ist eigentlich das Konzept, das im Grunde genommen in einem besseren Gesundheitssystem, was mehr auf Prävention ausgerichtet ist, gar nicht mal immer der Arzt so der primäre Ansprechpartner ist. Wenn jetzt, sagen wir mal, zu wenig Bewegung, mangelnder Schlaf, schlechte Ernährung eigentlich das Thema ist beim Patienten, wieso soll der zum Arzt gehen? Der muss zum Ernährungsberater, der muss zu einem vielleicht Psychologen gehen, zu einem Personal Trainer. Man soll ja auch nicht jedem, was körperliche Bewegung betrifft, jetzt immer Joggen empfehlen, sondern das muss auch wieder individualisiert sein. Das fand ich eben gut, dass ihr dann sagten, da muss man eben den Sportverein rausfinden oder den Tanzclub und so weiter, wirklich durch Motivational Interviewing rausfinden. Ja. Jemand, der Gewicht abnehmen will, der braucht irgendeinen individuellen Motivator. Ob da jetzt 90 oder 95 Kilogramm auf der Waage steht, das wird die wenigsten Leute groß motivieren. Aber ob die alte Motorradlederjacke wieder passt, ob er wieder im Altherrenverein Fußball spielen kann, solche Dinge muss man eben rausfinden. Und so läuft Prävention. Und dafür hat ein Arzt, der einen Patienten in 7 Minuten mit allem Pipapo durchschleusen muss, vielleicht noch einen Ultraschall machen soll, keine Zeit.
Genau, und das ist auch, glaube ich, der falsche Ansatz. Das ist zwar, sag mal, aus der etwas idealisierten Vergangenheit nach dem Motto, der Hausarzt, ne, ist der Kümmerer in allen Lebensfragen. Ich glaube, das wird im Nachhinein auch idealisiert und unsere Medien spielen da auch gerne mit.
Ja, ja, klar.
Serien.
Ja, ja. Ja, ja.
Aber das Wissen in der Medizin hat sich so weit spezialisiert, dass auch der Hausarzt schon ein Spezialist ist. Und dessen Fähigkeiten müssen dann halt auch sozusagen seinem lange, viele Jahre aufgebauten Wissen halt auch entsprechen. Sonst ist es im Grunde eine Dequalifizierung, die dann wieder stattfindet. Der muss ja auch sich fortbilden. Der muss dranbleiben an den Entwicklungen der Medizin, dass er halt nicht bei dem Patienten Y dann was übersieht, was dort eigentlich das reale Problem im Hintergrund ist.
Und in Zukunft kommt natürlich noch künstliche Intelligenz hinzu, die eben diesem Hausarzt oder Allgemeinmediziner helfen, das gesamte medizinische Wissen praktisch bei der Hand zu haben, ohne jetzt jeden Abend 3 Stunden lang die neueste Literatur zu lesen. Das sieht man ja zum Beispiel in solchen Symptom-Checkern. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Ja.
ADA zum Beispiel, ADA Health.
ADA Health zum Beispiel oder aus Österreich Symptoma, die eigentlich für Patienten gedacht sind, um mal eben abzuchecken, was könnte das dann denn sein, mein Ziehen in der rechten Schulter oder das Krummeln im Bauch. Aber zumindest von Symptoma weiß ich, dass viele Ärzte das auf ihren Computern nebenher auch laufen lassen, wenn der Patient ihnen Symptome nennt, dass sie dann mal überlegen können, was könnte das dann sein? Kopfschmerzen und Stechen in der Brust und war vor kurzem im Ausland. Und das wird also die Zukunft sein, weil es gibt 22.000 Erkrankungen. Das ist unmöglich, dass die ein Hausarzt in irgendeiner Form ständig parat haben könnte. Und die seltenen wird er gar nicht diagnostizieren können mit seiner Erfahrung, weil er so einen Patienten wahrscheinlich noch nie gesehen hat.
Ja, und auch das gilt das auch für die Fachärzte. Ja. Es gilt das Gleiche. Also die gerade die ganz seltenen Erkrankungen, die Rare Diseases, die wird ein Arzt in seiner statistischen Wahrscheinlichkeit einmal in seinem Leben sehen und nicht mehr.
Die ja gar nicht so rare sind. Ja? Also die seltenen Erkrankungen sind natürlich, jede einzelne Erkrankung ist selten. Aber es gibt 7.000 seltene Erkrankungen. Ja. Und wenn man alle Patienten auf der Welt mit seltenen Erkrankungen in ein Land sozusagen transferieren würde, wäre das das drittgrößte Land der Erde.
Interessant. Ja, ne? Ja. Also auch für die Gesundheitslotsen wird natürlich eine Kombination mit einer digitalen Lösung nur Sinn machen.
Ja.
Also, aber ich glaube trotzdem, wir werden immer Parallelprozesse brauchen. Den analogen Prozess werden wir neben dem digitalen Prozess brauchen.
Bedingt.
Und insofern denke ich, sitzt jetzt mir da richtig auf. Wir haben selber auch eine App mit vorbereitet und entwickelt, die dann den Gesundheitslotsen mit dem Patienten in Verbindung bringt und hält, damit auch weiterhin eine dauerhafte Unterstützung möglich ist. Und wollen das natürlich noch weiter verknüpfen, dann auch zu einer Interaktion mit den Praxen in der Region und dann wiederum mit den Apotheken, dass die Medikation auch vernünftig laufen kann. Aber ich bin an diesem digitalen Thema da seit im Kinzigtal seit 2006 dran. Es ist mühsam und aufwendig und die IT-Firmen versprechen einem alle mehr, als sie nachher dann halten können. Und insofern haben wir da schon verschiedene Iterationen hinter uns und arbeiten da immer noch weiter daran.
Es läuft ja auf diese elektronische Patientenakte raus. Aber so wie ich das im Moment sehe, entsteht da auch gerade eher so ein Dschungel in Deutschland von zig elektronischen Patientenakten. Und ich denke, man muss noch abwarten, bis sich mal der Staub legt, welche von diesen Systemen wirklich funktionieren, welche nicht. Jetzt hätte ich noch mal eine Frage zu diesem monetären Aspekt. Also bekommt denn in diesem Kinzigtal-Projekt oder im Schwalm-Eder-Kreis, bekommt denn jeder der Gesundheitsdienstleister erstmal sein Geld wie vorher auch und zusätzlich wird in diese Lotsen investiert oder ändern sich die Finanzströme etwas?
Wir haben es einmal versucht. Wir haben über ein Jahr hinweg einen Modellversuch laufen gehabt im Kinzigtal, wo wir das mit den Ärzten vereinbart hatten und der AOK und der KV, dass das Geld direkt transformiert wurde. Aber das hat sich nicht bewährt. Da ist dann zu viel Angst und Unsicherheit bei den Ärzten da entstanden. Und obwohl im Endeffekt alles gut gelaufen ist, aber sozusagen der Prozess war auch nicht sauber. Also es ist nicht so gut gelaufen.
Es gibt aber auch doch Modelle international, wo praktisch die Ärzte direkt bei dieser regionalen Organisation angestellt sind, ich glaube in der Schweiz ist das so, ein festes Gehalt bekommen, sogar ein überdurchschnittliches Gehalt und dann eben, sagen wir mal, aus einer wirtschaftlichen Sicherheit heraus dann auch praktisch nur noch die Maßnahmen machen, die sie für absolut sinnvoll erhalten und die jetzt nicht unbedingt ihrer Praxis durch IG-Leistung oder was noch einen schönen Nebenerwerb bringen, weil diesen Anreiz haben sie ja gar nicht mehr. Aber die gibt es jetzt in Deutschland in der Form noch nicht. Ne?
Ja, es gibt es in der Schweiz, es gibt es auch in den USA natürlich, aber in Deutschland gibt es sowas nicht in dieser Form. Wobei man kann jetzt natürlich überlegen, diese großen MVZs, die es gibt, diese medizinischen Versorgungszentren, die haben natürlich zum Teil eine Ähnlichkeit, nur die sind ja in Anführungsstrichen wie eine große Arztpraxis. Das heißt, ja, die haben auch all diese komischen Fehlanreize, also als Organisation dann.
Ja.
Und das macht ja jetzt auch gerade diese eine Problematik aus, die ja auch heftig diskutiert wird in Deutschland, bezogen auf diese MVZs und die Kapitaleigner von solchen Firmen. Also wir machen es nicht. Bei uns ist es so, es gibt einen Vertrag zwischen der Krankenkasse und dieser Gesellschaft, dieser Gesundheitsförderungsgesellschaft auf der regionalen Ebene. Also da ist ein Vergütungsvertrag drin. Beschreibe ich gleich, wie die Vergütung dazwischen erfolgt. Und dann gibt es Verträge, die mit den Leistungspartnern quer über die Sektoren in der Versorgung. Und die bestehen darin, dass on top auf ihre normalen Leistungen sie eine Vergütung bekommen für die gewünschten. Wenn also der niedergelassene Arzt eine Person aus seiner Praxis als Gesundheitslotse ausbilden lässt und dann einsetzt, dann bekommt er für die Arbeitszeit, die da diese Person an die Patienten investiert, auch entsprechend Geld. Mhm. Sonst wäre es nicht fair. Sonst kann man das schlecht machen. Und das Krankenhaus kriegt entsprechend auch dafür Geld oder der Physiotherapeut oder die anderen Partner, die Apotheke etc. Sie haben sozusagen ein neues Geschäftsmodell daneben. So wie Eagle-Leistungen bei den Ärzten als ein weiteres Geschäftsmodell besteht, was ich jetzt nicht so befürwortenswert finde unbedingt, gibt es jetzt das Neue sozusagen in Richtung auf Prävention und Unterstützung von Patienten zu arbeiten. Mhm.
Wie könnte das denn aussehen, die Vision von der Baerbock, die ja nun wirklich in ihrer allerersten Stellungnahme gesagt hat, es gibt, was das Gesundheitssystem betrifft, tolle regionale Projekte in Deutschland mit einem ganz neuen Ansatz, die würden wir gerne bundesweit einsetzen. Wie könnte das denn aussehen?
Ja, dafür haben wir eine große Ausarbeitung gemacht in der Zeitschrift Welt der Krankenversicherung über die letzten Monate.
Ja.
Das ist der Start war, glaube ich, im Augustheft. Und dann gab es jetzt gibt es eine rege Diskussion in der Zeitschrift darüber. Und wir machen jetzt gerade ein Buch daraus. Also wie heißt jetzt Rolf Stupper, der Herausgeber der Welt der Krankenversicherung, und ich. Und haben dieses Konzept sozusagen nochmal schärfer fokussiert, wie das auch laufen könnte. Der Grundgedanke ist der, es gibt in vielen Bundesländern sowas wie regionale Gesundheitskonferenzen, wo diejenigen, die im Gesundheitswesen arbeiten, mal zusammenkommen. Der Landrat lädt meistens dazu dann ein, sodass da eine gewisse Diskussion entstehen kann, was passiert eigentlich bei uns in der Region. Oft sind das Kaffeekränzchen, muss man sagen. Das ist noch nicht so richtig toll oft, ne? Aber da beginnt eine gewisse Diskussion. Sowas wollen wir als sozusagen Gesundheitskonferenz 2.0 erneuern und schärfen mit dem Gedanken, dass dort auch die lokalen Versorgungsdaten analysiert werden sollten. Dass die sehen sollen, was passiert eigentlich in unserer Region und wie unterscheidet sich unsere Region von den Nachbarn. Und von dem Schnitt in Deutschland, dieser Kreis könnte sich ein Bewusstsein dafür schaffen, Mensch, wir bräuchten eigentlich so eine integrierte Versorgung. Und dann finden sich hoffentlich aus dem Kreis auch entsprechende Leistungserbringer, die sagen, Mensch, das wird uns Spaß machen, da würden wir Interesse haben. Dann gibt diese Konferenz die Empfehlung an den Landkreis, Mensch, Landkreis, sprecht doch mal die Krankenkassen an. Wir finden, die und die Gruppe zum Beispiel, die sich da aufgemacht hat, sollte doch in einem regionalen Integrationsvertrag die Chance haben, mit Krankenkassen das abzuschließen. Und dann sind die Krankenkassen, anders als heute, nach unserem Vorschlag antwortpflichtig. Im Moment ist es so, wenn Sie jetzt als Leistungserbringer der Krankenkasse das Angebot machen, Mensch, ich könnte eigentlich integrierte Versorgung machen in meiner Region, dass da eine etwas verhaltene Reaktion häufig darauf erfolgt. Weil die Krankenkassen auch natürlich gewohnt sind, im Bestehenden zu denken und das Bestehende sozusagen einfach nach vorne fortzusetzen. Mit dem Versuch, irgendwo da ein bisschen ein paar Euros zu sparen. Also dieses neue Modell ist für sie oft auch ein bisschen ungewohnt. Und wenn das ungewohnt ist, dann lässt man das erstmal liegen. Aber so wollen wir ein bisschen mehr Motivation bei den Kassen schaffen. Und zwar wollen wir auch eine Art regionalen Standardvertrag machen, sodass man nicht alles völlig neu aushandeln muss, sondern eigentlich eine Grundlage hat, auf deren Basis man den Krankenkassen ein Angebot machen kann. Wenn man die Daten hat, kann man das auch vernünftig mit Daten unterlegen. Das ist der erste Teil. Der zweite Teil, wir brauchen Krankenkassen dafür. Und die Krankenkassen brauchen auch einen Anreiz dafür. Und dafür haben wir ein Finanzierungskonstrukt vorgesehen, das den Krankenkassen, die solche Verträge dann machen, für 3 Jahre einen Zuschlag gibt, eine Art Zuschlagsfinanzierung erfolgt. Für weitere 3 Jahre dann eine kleinere, noch weitere Zuschlagsfinanzierung, dann für 4 Jahre nichts und dann muss die Krankenkasse 2% pro Jahr zurückzahlen. Also das heißt, sie kriegt anfangs Geld, aber sie muss dann auch wirklich erfolgreich in dem Vertrag Einsparungen produzieren. Weil wir wollen schon einen gewissen Druck auch machen, dass die sich auch kümmern, dass sie sich auch anstrengen. Nicht, dass da jetzt nur ein neuer Fördertopf da entsteht und alle bedienen sich da draus und nach dem Motto, nach mir die Sintflut. Das soll nicht sein. Und die Krankenkassen in diesem regionalen Standardvertrag würden einen Teil dieses Geldes weitergeben dann an solche regionalen Organisationen, aber sie halt auch unter Kontrolle halten, sodass dann damit eigentlich ein ordnungspolitisch sauberes Modell entstehen würde für alle Beteiligten und für das Gesamtgesundheitssystem, wenn es richtig gut läuft, tatsächlich ein Effekt rauskommen könnte, dass im Jahre 2035, 2040 die Steigerungen, die ansonsten nämlich drohen würden, wenn es so weiterläuft wie bisher, nicht eintreten, nicht in dem Maße eintreten.
Es gibt ja schon solche Kurnitenprogramme, diese Disease-Management-Programme und so weiter oder sagen wir mal, Morbi-RSA ist ja auch irgendwie so, dass man Risiken, aber das sind irgendwie abfedert und so weiter, aber das ist eben alles immer noch krankheitsfixiert. Ja. Und das Neue ist eben bei Ihrem Programm, dass man da investiert, wo es viel sinnvoller ist, nämlich früh in Prävention.
Ja, das Problem ist nur, Prävention hat ein bisschen einen schlechten Ruf, weil heute häufig genau diese Leistungen denen angeboten werden, die schon gesund sind.
Ja, ja.
Ne? Wir müssen dazu kommen, dass derjenige, der das anbietet, ein Interesse hat, genau die zu erreichen, die auch daraus einen Nutzen ziehen können.
Ja.
Und das hätten aber dann solche regionalen Systeme, wenn ich noch ein Wort sagen kann, wie die dann auch sozusagen bestehen soll mit der Krankenkasse. Also unsere Verträge laufen so, dass diese Regionalgesellschaft nur dann von der Krankenkasse einen realen Ertrag bekommt, wenn sie durch die Daten der Krankenkasse belegt nachweisen kann, dass tatsächlich eine Minderung der Kostensteigerung der Krankenkasse eingetreten ist. Also ich bin jetzt nicht so verwegen, dass ich behaupte, man kann eine reale Kostensenkung erzielen. Das ist nicht sehr wahrscheinlich, weil wir haben im Schnitt pro Jahr so 3-3,5% Kostensteigerung im Gesundheitswesen, ganz generell Inflation und allgemeine Kostensteigerung. Aber wenn wir die dann absenken können, dass halt nicht 3,5, sondern nur 1,5% Steigerung ist, dann ist das ein realer Gewinn für die Krankenkasse. Und den muss sie dann halt auch zahlen.
Ja, ich glaube schon, dass noch Kostenabsenkungen möglich sind, aber das sind dann wieder ganz andere Themen, zum Beispiel weniger unnütze Operationen zum Beispiel oder Arzneimittel, die viel präziser eingesetzt werden. Aber das hat jetzt eigentlich nichts mit dem Thema Prävention zu tun. Prävention kostet und wirkt sich halt Jahre später aus. Das ist ganz klar.
Ja. Wobei wir natürlich solche Methoden natürlich auch einsetzen wollen.
Ja, ja.
Aber oft ist es so, anfangs ist es immer erstmal ein bisschen mehr Aufwand und der Erfolg kommt halt später.
Ja.
Also man muss da langfristig denken. Auch solche Regionalgesellschaften können nicht im ersten Jahr große Erfolge erzielen, sondern die brauchen Zeit. Aber wir sehen das halt im Kinzigtal so im Schnitt. Wir sind da so zwischen 6-7% geringeren Kosten inzwischen für die Bevölkerung dort, und zwar für die Gesamtbevölkerung dort, ja, als Deutschland typisch die Steigerungen gewesen wären. Ja. Und damit, und das, obwohl wir gar nicht mal alle als Mitglieder dabei haben. Also man braucht nicht eine hundertprozentige Durchdringung, ne, bei den Ärzten oder den Patienten. Das reicht wirklich, wenn man eine bestimmte Kultur schafft in einer solchen Region auch. Aber da muss man halt rein investieren. Das ist die Aufgabe. Und da braucht es einen, der ein Interesse, auch ein wirtschaftliches Interesse daran hat, das zu machen. Sonst ist das so sporadisch. Sonst ist das mal eine Bürgerinitiative, die was macht und die verpufft dann wieder. Aber man braucht da halt schon dann auch Profis, die da dauerhaft dran arbeiten.
Super spannend. Und ja, ich denke, wir können gespannt sein, was sich in der Gesundheitspolitik in den nächsten Jahren tut. Im Grunde genommen ist das Ganze ja eigentlich so logisch und auf der Hand liegend. Es muss halt nur, wie Sie sagen, von Profis umgesetzt werden, gut kommuniziert werden. Und dann ist das meiner Meinung nach die Zukunft unseres Gesundheitssystems. Vielen Dank.
Toi, toi, toi.
Ja, und wenn Ihnen dieser Gratis-Podcast gefallen hat, freue ich mich immer, wo das möglich ist, über Ihre Bewertung, gerne auch einen Kommentar. Und empfehlen Sie den Podcast weiter, damit immer mehr Menschen an diese Infos kommen. Treten Sie auch gerne meiner Facebook- oder Signalgruppe bei. Schicken Sie mir auch gerne eine E-Mail an harald.schmidt@mac.com. Und zusätzlich können wir uns ja ab sofort zu direkten Gesprächen in der App Clubhouse treffen. Samstagnachmittag um 14 Uhr in einem Raum zum Thema vom Ende der Medizin, wie wir sie kennen. Hochinteressante Gesprächspartner kritisieren, wo es im Moment in der Medizin hakt, aber auch, welche fantastischen neuen Innovationen am Horizont sind oder auch schon Realität. Ja, und der heutige Pharma-Song lautet Innovation von David Garrett mit dem Royal Philharmonic Orchestra. Sein britisches Orchester mit dem Hauptspielort in der Londoner Carnegie Hall und Frank van der Heijden als Arrangeur und Produzent aus dem 2015er Album Explosive. Ich fasse dann nochmal die wichtigsten Punkte zusammen. Bei diesem neuen Konzept eines Gesundheitssystems wird also der Fokus geschwenkt von Krankheitsbehandlung und Fehlanreizen, wie zum Beispiel den IGEL-Leistungen, hin zur Prävention. Schon seit 1984 wird daran gearbeitet. Immerhin steht jetzt im Sozialgesetzbuch, dass Pilotprojekte möglich sind. Konkreteste Repräsentanten für diese neue Art des Gesundheitssystems sind bislang die Gesundheitslotsen in den Regionalprojekten, die in vielen niederschwelligen Bereichen wie einem Gesundheitskiosk, einer Apotheke, beim Physiotherapeut etc. erreichbar sind. Das sind Schlüsselpositionen. Und wenn Sie sich das Ganze mal ansehen wollen, dann im Kinzigtal, in Nordhessen oder in Hamburg. All dies sind Vorboten eines neuen, echten Gesundheitssystems. Ja, ich hoffe, auch das war wieder interessant für Sie und wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Tschüss!